hörten aus der Ouvertüre von Gioachino Rossini Guillaume Tell den letzten Teil, gespielt von Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Clara unter Antonio Papano. Und diese Fanfaren, dieses triumphale Ende soll unser Auftakt sein zur dritten Ausgabe von Who's Afraid of Opera? Mein Name ist Francis Hüsers, ich bin der Intendant des Theaters Hagen, wo wir diese Sendung produzieren. Who's Afraid of Opera? Heute geht es um eine Besonderheit der Gattung Oper, für die Rossini zahlreiche Beispiele geliefert hat, insbesondere in seinen komischen Opern, wozu Wilhelm Tell allerdings nicht zählt. Bei dieser Besonderheit der Gattung Oper geht es nämlich um die Darstellung von Handlungs- und Zeitstillständen in den Bühnenkünsten, die meines Erachtens aber eben nur in der Oper wirklich sinnlich spürbar sind, weil in der Oper eben die Musik diesen Zeitstillstand oder den Handlungsstillstand darstellen kann. Guillaume Tell, übrigens Wilhelm Tell von Rossini, eine etwas unbekanntere Oper von ihm, ist eine Grand Opera, eine große Oper, beispielsweise wie Meyerbeer sie geschrieben hat, die Hugonotten sind vielleicht ein Beispiel, oder aber auch Giuseppe Verdi, der in eine französische Grand Opera geschrieben hat, Don Carlos, auf die wir noch zu sprechen kommen. Die Grand Opera generell hat immer historisch-literarische Stoffe groß umgesetzt, daher Grand, und groß bedeutet dabei nicht nur, dass die Stücke sehr lang waren, bis zu 4 Stunden oder noch länger, aber auch ein Ballett beispielsweise hatten mehrere Ballette, sogar Balletteinlagen, ein großes Orchester, große Tableauszenen mit Chören, großen Chorsätzen, Solostellen, Arien, natürlich alles. Der Stillstand der äußeren Handlung, der Zeitstillstand, der eben in der Oper möglich ist, war selbstverständlich auch in der Grand Opera möglich, aber eben in vielen anderen Opern auch. Und die erste Form dieser Art von Zeitstillstand der äußeren Handlung wäre im Schauspiel beispielsweise ja der Monolog. Ein Monolog, der als Ansprache an jemanden gerichtet werden kann oder aber auch als innerer Monolog an sich selbst gerichtet ist und damit eben die Gedanken einer Figur darstellt. Beides ist in der Oper jeweils dann als sogenannte Arie realisiert, also als Sologesang und damit genau als das, was wir alle wohl vor allem mit Oper verbinden. Oper, wenn man Opern hört, denkt man natürlich als erstes an die Form dieser Arie. Hier in der Oper wird also die Ausnahme im Schauspiel, also der innere Monolog oder der Monolog an jemand anders gerichtet, diese Ausnahme des Schauspiels wird in der Oper zum ständigen Regelfall. In diesem Regelfall der Arie können wir inhaltlich sehr, sehr viele Unterschiede machen, die eben verschieden sind, worüber eine Figur in einem inneren Monolog nachdenkt. Ein besonderes Beispiel ist jeweils das Gebet, was in der Oper relativ häufig vorkommt, dass eine Arie ein Gebet darstellt, das Gebet einer Opernfigur, weil die Ansprache an Gott im Gebet eben dann oder auch an eine andere himmlische Figur, es kann die Mutter Gottes sein, es kann ein Engel sein, als solches eben als Selbstgespräch realisiert wird. Wir hören als erstes Beispiel eine selten gespielte, selten gezeigte Oper, nämlich von Puccini, Sor Angelica, Schwester Angelica. Es handelt sich um eine Oper, die komplett in einem Frauenkloster spielt. Schwester Angelica ist eine Nonne, die ins Kloster gehen musste, weil sie ein uneheliches Kind geboren hat, das man ihr dann weggenommen hat. Und sie erfährt nun, wo sie schon 7 Jahre im Kloster ist, von ihrer Tante, dass dieses Kind gestorben ist und ist deshalb natürlich zutiefst getroffen und betet nun zu diesem Kind, das sie als Engel im Himmel vermutet, letztlich aber nur, damit sie selbst eben und dieses Kind irgendwann im Himmel vereint sein werden. Was dann schließlich als Wunder am Ende dieser Kurzoper von Puccini auch tatsächlich vorgeführt wird, sodass sie belohnt wird. Und hier bei dem Ausschnitt hören wir auch schon, dass ihre Mitschwestern sie tröstend zu ihr kommen und ihr dieses Ende auch schon verheißen. Hören wir von Giacomo Puccini, Sor Angelica. Giacomo Puccini, Sor Angelica, hier mit Renata Scotta als Angelica, dem Ambrosian Opera Chorus, New Philharmonia Orchestra unter Lorin Maasel. Vielleicht ja doch irgendwann noch einmal in Hagen live hier im Theater zu erleben. Ich arbeite daran, ich kann noch nichts versprechen, aber wer weiß. Zurück zu Rossini. Die sogenannte Auftrittsarie ist also auch eine Form von einem Sologesang, der eigentlich auch als Zeitstillstand gelten könnte, weil typischerweise mit dieser Auftrittsarie das Publikum angesprochen wird und eben nicht eine andere Figur. Und meistens stellt sich diese Figur vor und prahlt ein wenig über sich und macht so seinen Charakter deutlich. Ein Paradebeispiel aus einer der bekanntesten Opern von Rossini ist die Auftrittsarie des Figaro, des Faktotum der Stadt, wie er sich selbst bezeichnet, der eben alle Intrigenfäden in der Hand hält. Jedenfalls meint er das und meint das eben immer so lange, wie nicht üblicherweise bei Rossini oder auch bei Mozart dann ausgerechnet eine Frau ihn im Halten dieser Intrigenfäden übertrifft. Wir hören Gioacchino Rossini, Il Barbiere di Siviglia, die Auftrittsarie des Figaro.
Poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la la la, col cavaliere, tra la 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 la. Che bel piacere per un barbiere di qualità tutti mi chiedono, tutti mi vogliono donne ragazzi, vecchie fanciulle qua la parrucca, presto la barba qua la sanguigna presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che falla, una alla volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta. son qua. Hey, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quanto moltissimo sono come le formiche, sono cantando per la città, per la città, per la città, per la città, per la città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. Tra la 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non terrà. Sono il cantando della città, sono il cantando della città, della città, della città, della città.
Der Barbier von Sevilla, gesungen von Hermann Prey mit dem London Symphony Orchestra unter Claudio Abbado. Die Arie und speziell die Auftrittsarie ist vielleicht noch nicht so das Paradebeispiel für den Zeitstillstand als solchen, aber bei Rossini gibt es ganz, ganz viele solcher Beispiele, vor allem nämlich bei den Aktfinali, also den Enden eines Aktes. Insbesondere in den heiteren Opern von Rossini finden wir fast immer wunderbare Beispiele dafür, wie eben im Barbier von Sevilla. Dabei geht es diesen echten Zeitsprung, Zeitstillstand darum, dass alle reden, alle reden, singen durcheinander, ineinander und wir als Publikum verstehen dabei eigentlich nur noch Wortfetzen. Die Musik steigert sich aber gerade bei Rossini dann immer gerne in einem großen Crescendo und scheint uns also wirklich höchst dramatisch zu sein, obwohl sie eigentlich nur einen Augenblick, eine einzige Sekunde beschreibt, einen Moment des kollektiven Erstaunens, Erschreckens oder auch der Freude. Und diesen Moment kann die Oper eben mit Musik füllen und theoretisch sogar unendlich lange ausdehnen, während jedes Schauspiel, jeder Film bei dem Versuch, diesen Zeitstillstand darzustellen, eben scheitern müssten. Wir hören als Paradebeispiel für diese Technik das Finale 1 aus Rossinis Barbiere di Siviglia, also das Ende des ersten Aktes, was einen solchen Moment geradezu auskostet. Die Situation ist wie folgt: Der Graf Almaviva hat sich als einfacher Soldat verkleidet, in das Haus von Don Bartolo eingeschlichen und spielt dort den Betrunkenen, um an die verehrte Rosina heranzukommen, die bei Don Bartolo wohnt. Bartolo will nun seinerseits selbstverständlich diesen Störenfried entfernen und die Wache kommt, also die Polizei oder das Militär eben, zu dem der Soldat auch gehören würde. Doch der verkleidete Graf zeigt dem Wachhauptmann, also dem Offizier, plötzlich ein Schreiben, mit dem er sich offenbar zu erkennen gibt, worauf dieser Offizier zum Erstaunen aller anderen plötzlich in Demutsbezeugungen vor diesem betrunkenen, einfachen Soldaten verfällt und sich mit seiner Truppe zum Entsetzen von Don Bartolo sofort wieder zurückzieht. Bartolo selbst steht da wie eine Statue, das wird auch ausgesprochen, und mit ihm als Statue steht dann tatsächlich die Zeit still. Diese Passage setzt mit dem Auftritt der Wachmannschaft ein, die ins Haus stürmt, alle Türen verriegelt und so die Situation unter Kontrolle bringt. Wir hören das Finale 1 aus Il Barbiere di Siviglia von Rossini.
Thank you.
Das Finale 1 aus Der Barbier von Sevilla von Rossini, gesungen hier von Luigi Alva als Conte Almaviva, Enzo Dara als Don Bartolo, Teresa Berganza als Rosina, Hermann Prey als Figaro und einige andere mehr mit dem London Symphony Orchestra unter Claudio Abbado. Neben der Auftrittsarie und dem Gebet, was wir beide als Arien schon gehört haben, bildet eine Art von Lebensreflexion als innerer Monolog bei vielen Opernarien den Inhalt. Also quasi ein Nahtoderlebnis, das musikalisch ausgestaltet wird. Das ist für Opernfremde manchmal etwas lächerlich wirkend, dass ausgerechnet jemand, der gerade erstochen wird und im Sterben liegt, dann noch eine wunderbare Arie singt. Aber genau das ist ein typisches Beispiel für die Künstlichkeit, die Verkünstelung, die die Oper schafft und damit eben diese Art von Überhöhung. Und oft haben wir in diesen Momenten, diesen Nahtoderlebnissen, dieser Lebensreflexion in der Arie eben auch quasi einen Handlungsstillstand auf jeden Fall, aber manchmal eben vielleicht auch so eine Art Zeitstillstand. Ein berühmtes Beispiel von dieser Art von Lebensreflexion hören wir nun aus dem Ende von Verdis La Traviata, wo die todkranke Violetta ihr Leben und vor allem aber ihre Liebe zu ihrem geliebten Alfredo noch einmal Revue passieren lässt, nachdem sie einen Brief des Vaters von Alfredo an sie gerichtet gelesen hat und sie erkennen muss, dass nun wirklich alles vorbei ist, alles verloren ist und eben die vergangene Zeit nicht mehr zurückzuholen ist. Wir hören Giuseppe Verdi, La Traviata, der innere Monolog der Traviata, der Violetta, ganz am Schluss, am Ende der Oper.
Thank you.
Giuseppe Verdi, La Traviata, hier gesungen von Victoria de los Angeles als Violetta mit dem Orchester der Oper Rom unter Tullio Serafin war das. Mein Name ist Francis Hüsers, ich bin der Intendant am Theater Hagen und mache hier die dritte Auflage unseres Podcasts Who's Afraid of Opera, heute zum Thema Handlungsstillstand, Zeitstillstand in der Oper. Ich möchte noch ein bisschen bei Verdi bleiben, aber bei einem anderen Verdi sozusagen, nämlich den schon eingangs erwähnten, den Verdi, der die Grand Opera in Paris auch bedient hat und hier eine wunderbare große Oper geschrieben hat, nämlich auf diesen deutschen Schillerstoff Don Carlos. Und in dem gibt es ein ganz schönes Beispiel für die nächsthöhere Einheit nach der Arie und die kleinste Einheit des Ensembles, nämlich das Duett. Und die meisten Duette oder viele Duette in der Oper sind tatsächlich Liebesduette, weil ja vielleicht gerade in der Liebe angeblich auch manchmal die Zeit stillstehen soll. Deshalb eignen sich vielleicht die Duettform besonders, die Liebe auszudrücken. Hier in dem folgenden Beispiel, in diesem Duett, ist es allerdings unter allen genannten Aspekten wirklich ein verrücktes Beispiel, weil es hier zwei Männer sind, die sich sogar wörtlich wie Liebende ansprechen, aber angeblich dabei nur die ehrenvolle Freundschaft meinen, die sie dann in einem Duettschwur tatsächlich besiegeln, in dem dann kurz auch tatsächlich die Zeit wieder
stillzustehen
scheint, während drumherum sehr viel Dramatik passiert, sehr viel Action könnte man sagen. Nämlich Don Carlos hat gerade seinem Freund Rodrigo Marquis de Posa die Liebe zu Elisabeth von Valois gestanden, das hören wir ganz am Anfang. Und während die beiden noch miteinander reden, tatsächlich wörtlich, währenddessen läuft im Hintergrund die Hochzeit seines eigenen Vaters, nämlich Philipp II., ab, der eben die Elisabeth von Valois dann heiratet und sozusagen dem Sohn die Braut wegschnappt. Das erleben die beiden Freunde mit. Und das führt sie natürlich noch enger zusammen und führt sie dazu, dass sie noch einmal ihre Freundschaft sehr betont eben beschwören, mit einer allerdings sehr zarten Melodie, die in schönem Kontrast zu dieser Ehrenbetonung steht. Hören wir von Giuseppe Verdi, Don Carlos, die Szene und das Duett von Carlos und Rodrigo, dann mit dem Chor der Mönche im Hintergrund, die mit dieser Hochzeit zu tun haben.
Thank you.
senza padre par mi de madre come fiero te sui bremo frero e cute le porte di nuovo al sorrir se san dite Filippa vecchia rena Elisabeth Carlo pre de moi fortifi una me qui chancere ta destine ancor me te truti le vere de moda diera forse da vero
Thank you.
Verdi, Don Carlos, die Szene mit Carlos und Rodrigo, gesungen von Placido Domingo als Carlos, Leonucci als Rodrigo, Nikita Storojew als ein Mönch mit dem Chor und Orchester des Teatro alla Scala in Mailand unter der Leitung von Claudio Abbado. Das nächste Beispiel steht auch für die besondere Künstlichkeit der Oper, die aber aufgrund ihrer Sinnlichkeit neue Bedeutungen erschließen kann. Wir hören ein Terzett, also der Gesang von drei Stimmen zusammen, und dieses Terzett ist tatsächlich ein Drei-Frauen-Terzett, wobei eben eine dieser Frauen eine Hosenrolle singt, nämlich Octavian aus Strauss' berühmtester Oper Der Rosenkavalier. Wir haben schon mal über die Hosenrolle gesprochen. Man meint damit eben eine Frau, die einen jungen Mann verkörpert. Und hier haben wir also dann ein Beispiel, wo drei Frauen miteinander singen und eine von denen, die Mezzosopranistin, soll diesen jungen Mann, den Octavian, darstellen. Die anderen beiden sind Soprane, aber auch stimmlich zu unterscheiden. Die eine ist die etwas ältere, die Feldmarschallin, also eine schon gestandene Frau, die sich in dieser Situation entscheidet, den beiden jüngeren Personen, also Octavian und eben der anderen Sopranistin Sophie, ihre Beziehung zu überlassen, sich zurückzuziehen, weil nämlich in dieser Geschichte tatsächlich Octavian, dieser junge Mann, eine Beziehung zu dieser Feldmarschallin hatte, sie aber erkennt, dass sie lieber zurückzieht und die vernünftige Entscheidung trifft, in Anführungszeichen muss man das ganz betont sagen, die vernünftige Entscheidung, ist es wirklich vernünftig, nämlich in dem Älterwerden dieser Beziehung zu entsagen und die beiden alleine zu lassen. Wir hören das Terzett der drei Frauenstimmen am Ende der Oper von Richard Strauss, Der Rosenkavalier.
Thank you.
Richard Strauss, der Rosenkavalier, das Terzett der drei Frauen, beziehungsweise Octavian mit den beiden Frauen, Feldmarschallin und Sophie, gesungen von Kiri Tikanava als Feldmarschallin, Anne-Sophie von Otter als Octavian, Barbara Henriks als Sophie mit der Staatskapelle Dresden unter Bernhard Haitink. Von gänzlich anderer Art als die bisher vorgeführten sind die mittels Ensemblesätzen dargestellten Zeitstillstände in der von mir so heiß geliebten Offenbach-Oper Le Comte Hoffmann, also Hoffmanns Erzählung von Jacques Offenbach, was wir hier in dieser Spielzeit ja im Theater Hagen haben machen können, machen dürfen. Sie sind deshalb besonders, diese Zeitstillstände bei Le Comte Hoffmann, weil sie viel kleinteiliger sind und eingebunden sind in einen manchmal geradezu atemberaubend dramatischen Handlungszusammenhang, zu dessen Steigerung sie dann dienen. Also wir haben immer kleine Einschübe von dieser Art, von diesen Ensemblesätzen, die aber in eine große Szene eingebunden ist, die sehr dramatisch sein kann. Wir hören die für mich womöglich zentrale Szene der ganzen Oper Hoffmanns Erzählung überhaupt, nämlich den Auftritt der Mutter von Antonia, die von Dr. Miracle heraufbeschworen wird, um der mit ihrem Gewissen ringenden Antonia zu erscheinen. Die Mutter repräsentiert die Künstlerkarriere. Die Mutter war eine große gefeierte Sängerin und sie repräsentiert ihre Erscheinung und ihr Gesang repräsentiert damit den Ehrgeiz, den Ruhm, den Antonia erreichen könnte, wenn sie wie ihre Mutter eben auch Sängerin werden würde. Antonia selbst hadert aber mit sich, weil Antonias Erziehung zu fordern scheint, alles eigene aufzugeben und sich mit der Rolle als Ehefrau des Dichters Hoffmann zufrieden zu geben, was sie einerseits will, weil sie Hoffmann liebt und andererseits aber eben nicht wollen kann, weil sie damit sich selbst als Sängerin aufgeben würde. Unter der Hypnose oder dem Fluch oder den Zauberkräften dieses dunklen Dr. Miracle, der eigentlich immer nur ihre geheimsten Wünsche artikuliert, erscheint also die tote Mutter, die Sängerin der Antonia, und am Ende dieses Terzetts gibt sich dann Antonia dem Singen hin und es passiert genau das, was ihr Vater ihr immer vorausgesagt hat, sie stirbt. Wir hören auch das Ende eben dann, wenn der Vater dazukommt, Crespel, und Antonia tatsächlich stirbt. Als ganz praktische Hörverständnisregel Ihnen an die Hand gegeben, wenn Sie gleich diese Stelle hören. Tatsächlich ist es so, dass wenn alle wirklich zugleich singen, das genau der Moment ist, wo die äußere Handlung stillsteht, wo wir also eine Zeitpause haben. Und erst wenn die Musik dann wieder wechselt, also zum Beispiel in den Sologesang hineingeht, geht auch die Handlung weiter. Aber diese Wechsel sind zum Teil so schnell, dass es eben ein mehrfacher Zeitstillstand kommt und diese Zeitstillstände in die übergeordnete Dramatik eingebunden sind. Wir hören Jacques Offenbach, Le Comte Hoffmann, das Terzett mit der Stimme der Mutter Antonia und Dr. Miracle.
Par la splendeur de son nom que tu veux abdiquer. Écoute. Thank you. quoi meilleure conseillère qui te lègue un talent que le monde a perdu. Écoute, écoute, elle semble revivre, et le public un point de ses bravos enivres.
Thank you.
parle-moi, ma fille. Parle donc, oh, exécrable. Oh, pitié, pitié, grâce. Éloigne-toi, ma fille. Oh, frère misérable, c'est toi qui l'as tué. Tu sors, tu colorais, un jour, il a un couteau, un couteau.
Das Ende des Antonia-Aktes aus Jacques Offenbach, Le Comte d'Offman, Hoffmanns Erzählungen, gesungen nochmal heute zum zweiten Mal zu hören, Victoria de los Angeles als Antonia, Christian Guéraud als die Stimme der Mutter, George London als Dr. Miracle, Nikolai Gedda als Hoffmann, Robert Guy als Crespel mit dem Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire unter André Kleutens hörten sie. Zum Schluss unseres Podcasts Who's Afraid of Opera zum Thema Zeitstillstand noch einmal musikalisch etwas komplett anderes und zudem auch etwas, das beinahe nur Jubel ist und damit zeigt, dass auch im Jubel die Zeit stillstehen kann. Und zwar ein Beispiel von Richard Wagner. Ensembles sind im Vergleich etwa zu den Italienern, etwa zu Giuseppe Verdi, bei Wagner relativ selten, zumindest im späteren Werk, in den ersten Werken noch häufiger und dazu zählt auch Lohengrin. Lohengrin ist eine große Choroper mit dem Schwanenritter Lohengrin im Zentrum. Wir haben statt Lohengrin in der letzten Spielzeit Tristan und Isolde gemacht. Aber insofern eben natürlich auch Wagner. Wir hören jetzt aus Lohengrin zunächst den musikalisch illustrierten Kampf zwischen Lohengrin und dem Widersacher Friedrich von Telramund, der selbstverständlich mit dem Sieg Lohengrins endet und dann in den allgemeinen Siegjubel übergeht von Chor und allen Solisten und so beinahe fast konventionell den ersten Akt von Wagners Lohengrin beendet. Das Finale, erster Akt aus Lohengrin von Richard Wagner.
Thank you.
triumphalen Jubel bleibt eben bei Richard Wagner Lohengrin am Ende des ersten Aktes scheinbar auch die Zeit stehen. Sie hörten Ben Heppner als Lohengrin, Sharon Sweet als Elsa, Eva Marton als Ortrud, Sergei Leiferkus als Friedrich von Telramund, Jan-Henrik Rothering als König Heinrich, den Chor des Bayerischen Rundfunks und der Bayerischen Staatsoper, das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Colin Davis. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Who's Afraid of Opera unter dem Thema Zeitstillstand in der Oper. Hören Sie uns nächste Woche wieder, dann haben wir einen fast noch spannenderen Titel, nämlich da geht es um sinnliche, unterhaltende, verstörende, moderne, das 20. Jahrhundert in der Oper. Und ich würde Ihnen da gerne an ein paar Beispielen zeigen, dass gerade auch die Oper im 20. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr sinnlich sein kann, sehr unterhaltend sein kann, obwohl sie eben manchmal auch verstörende Elemente hat. Passen Sie bis dahin sehr, sehr gut auf sich auf, bleiben Sie uns treu. Tschüss und auf Wiedersehen.